Let's Talk Why. In diesem Podcast gehen Christoph Engel und Alessandro Limentani dem Warum ihrer Gäste auf den Grund. Heute zu Gast euer Co-Host Christoph Engel.
Wir haben auch gerade eben von Freiheit gesprochen. Freiheit, Selbstständigkeit, quasi nur die Verantwortung, sich selber gegenüber zu haben, was man aus seinem Leben macht, natürlich im Falle des Anwalts den anderen gegenüber, aber man arbeitet nicht, weil jemand einem sagt zu arbeiten, sagen wir mal so. Wir haben in unseren Interviews und auch in unseren Gesprächen auch immer wieder über den Zusammenhang zwischen Handwerk und Kunst gesprochen, um überhaupt etwas Kunstvolles kreieren zu können, sei es als Musiker. Wir hatten auch eben ein Interview mit einem Maler, Maßschneider oder einer Geigenbauerin, muss man erstmal sein Handwerk beherrschen. Im besten Fall dies auch sein ganzes Leben lang weiter verfeinern wollen. Eine Passion, die ein Stück weit auch eine Obsession ist. Und eben nur so kann man im Moment des Tuns frei genug sein, um seine Kunst aufblühen zu lassen. In diesem Sinne sind alle Künstler Handwerker und ihre Kunst ist eine Handwerkskunst. Beim Gesang bedeutet das, dass man eine funktionierende Technik braucht, um sich im Moment des Singens auf der Bühne mit dem beschäftigen zu können, was das Ganze eigentlich zum Leben bringt. Nämlich, wie du auch vorher gesagt hast, der Gefühlswelt der Figur. Ohne dass dadurch der funktionalen und ästhetischen Qualität des Gesangs etwas abhanden kommt. Jetzt siehst du, Christoph, in dieser Hinsicht Parallelen zwischen deinen Tätigkeiten als Sänger und als Jurist. Anders gefragt, ist die Arbeit als Jurist für dich sowohl ein Handwerk als auch eine Kunst?
Also als Jurist sage ich, jetzt müssen wir erstmal definieren, was ist Handwerk und was ist Kunst. Handwerk, der Begriff, setzt sich zusammen aus Hand und Werk. Also wenn ich jetzt nach dem Wortlaut gehe, müsste ich sagen, Jura ist kein Handwerk. Denn ich mache nichts mit meinen Händen.
Man schreibt mit den Händen, aber
ja, das ist jetzt, aber es ist ja eher ein Geisteswerk oder ein Kopfwerk. Aber wenn ich jetzt Handwerk als etwas definiere, als Mittel definiere, um eine Dienstleistung zu erbringen, also Handwerk als umzu, dann ist Jura durchaus auch ein Handwerk. Wir bezeichnen das Handwerk als Methodenlehre. Wir haben also juristische Methoden, die uns dabei helfen, das Gesetz zu entschlüsseln, auszulegen, wie wir sagen, und zu einem Ergebnis zu kommen.
Und auch den Mandanten das verständlich zu machen, denke ich, das ist auch ohne.
Ja, wobei es gibt brillante Juristen, die sich so verklausuliert ausdrücken, dass niemand das versteht, weder die Mandanten noch die Kollegen. Okay, aber sicherlich ist das nicht das
klar,
Ziel,
nicht
das zu erstrebende Ziel. Aber das Handwerk als Umzu ist definitiv auch im juristischen Bereich vorhanden. Jetzt, was ist Kunst? Wir assoziieren mit Kunst ja vor allem immer die schönen Künste, also Malerei, Musik, Literatur. Uns ist aber auch der Begriff des Lebenskünstlers geläufig. Also jemand, der es ja irgendwie schafft, durchs Leben zu kommen und alle Herausforderungen, die sich ihm stellen, zu meistern. Also ist doch Kunst letzten Endes viel mehr als das, was an Wänden hängt oder das, was wir auf Schallplatten haben oder das, was wir in Büchern lesen können. Kunst ist doch eigentlich das, was einer menschlichen Tätigkeit entspringt.
Du meinst, wenn man etwas sozusagen so machen kann wie niemand anders?
Na gut, das würde ja heißen, dass Kunst etwas sehr Individuelles ist oder etwas sehr Exklusives. Das glaube ich nicht. Ich denke, Kunst ist alles, was einer entwickelten Tätigkeit entspringt. Das heißt, wir haben durch Erfahrung oder durch Wissen haben wir etwas gelernt und jetzt wenden wir das an und bringen das in eine Tätigkeit. So, und das ist ja letzten Endes auch in der Literatur so. Wenn jemand nicht schreiben könnte, dann könnte er keinen Roman verfassen. Wenn jemand keinen Pinsel halten könnte oder nicht wissen würde, wie Farbzusammenstellungen aussehen, wie Farbmischungen aussehen, dann könnte er keine Gemälde malen. Also es gibt ja vorher ein gewisses Wissen, eine gewisse Erfahrung, die genutzt wird, um in einem künstlerischen Prozess dann etwas zu schaffen. Also insofern ist Kunst letzten Endes nichts weiter als eine menschliche Tätigkeit. Und wenn wir das jetzt nehmen, also Handwerk und Kunst, dann können wir durchaus darüber sprechen, dass auch Jura eine Handwerkskunst ist. Denn, letzter Gedanke, die Methoden allein für sich genommen sind wichtig und gut, aber erst wenn ich sattelfest bin in der Anwendung dieser Methoden, kann ich natürlich auch für meine Mandanten die bestmögliche Lösung erarbeiten und zu so etwas zu kommen, was ich jetzt mal als kreative Auslegung bezeichnen würde. Das heißt, irgendwie auch Lücken zu suchen im Gesetz, die sich ergeben, Gesamtzusammenhänge zu erkennen und dann eine Lösung zu finden, die im besten Interesse des Mandanten ist.
Dann kann ich das vielleicht so übersetzen. Ich finde es sehr, sehr schön, wie du das formuliert hast mit dieser Tätigkeit. Kunst ist eine Tätigkeit, die man so weit, ich will nicht sagen perfektioniert hat, weil Perfektion gibt es zum Glück nicht, aber so weit entwickelt hat, dass sie auch für andere, vielleicht nicht für alle andere, aber für viele andere, als, sagen wir mal, kunstvoll erscheint, weil man sie so gut beherrscht, dass auch was Individuelles transpiriert.
Absolut, absolut. Das ist ja auch der Moment, wo wir dann wahrscheinlich in den Bereich der Kreativität reinkommen.
Ja.
Ich beherrsche mein Handwerk so gut, dass ich frei werde dadurch. Und das gilt für die Musik, das gilt fürs Juristische, das gilt für alles letzten Endes. Und deswegen sehe ich Jura und Musik auch nicht als Antagonismen, sondern als etwas, was im Endeffekt sehr, sehr ähnlich ist. Die Sprache ist eine andere und die Ausdrucksform ist eine andere. Das Ergebnis ist ein anderes, aber der Weg, das um zu, ist quasi identisch. Also es gibt grundlegende Regeln und das ist die Methodik oder das Handwerk. Ich verwende das jetzt mal synonym. Das braucht es. Und dann mit der Zeit, mit der Erfahrung, kann ich auch immer wieder mehr zurückkommen zu einer gewissen Intuition, die ich habe, darauf vertrauen und gute Lösungen finden oder zu einem guten Ergebnis kommen.
Und macht es dir Freude, dieses Umzu zu erlernen?
Ja, absolut.
Also sowohl im Singen als auch im
absolut.
Im
das, Jura. Das braucht natürlich seine Zeit. Ne? Und das ist ein Prozess, der so auch nie abgeschlossen ist. Auch nicht im Juristischen, denn man entdeckt immer wieder Neues. Und in der Musik erst recht nicht, weil ja auch unser Körper sich weiterentwickelt und unser Instrument sich dadurch ständig verändert. Aber das Genießen des Prozesses ist manchmal sehr viel befriedigender als ein schnelles Ergebnis.
Es ist oft der Begriff des lateralen Denkens gefallen in unseren Gesprächen. Lateral im Sinne von nicht spezialisiert auf eine Disziplin. Man kann sich das auch quasi geografisch vorstellen, also wirklich lateral, dass es mehrere Bereiche umfasst. Das hat ja auch, denke ich, mit der Art und Weise zu tun, wie wir sehen. Wir schauen ja nach vorne, gewissermaßen auch in unsere Zukunft fast. Und eben, du sagtest auch, dieses Umzu ist dafür da, frei genug zu sein, um kreativ Probleme lösen zu können. Sind laterales Denken, vielleicht kannst du diesen Begriff dann auch als Jurist definieren, und kreative Problemlösung sowohl für Juristen als auch für Musiker wichtig?
Ja und nein. Und ich erkläre das gleich noch, was ich damit meine. Zunächst noch mal ganz kurz zum Begriff laterales Denken. Das ist ein Begriff, der vor knapp 60 Jahren von einem maltesischen Wissenschaftler geprägt wurde, Edward de Bono. Der ist 2021 gestorben. So, und lateral ist der Gegensatz von vertikal. Also wir können uns das ja auch vorstellen in zwei Achsen. Ne? Die X-Achse ist die laterale Achse und die Y-Achse ist die vertikale Achse. Ja. Und bisweilen wird lateral auch mit nicht-linear oder mit Querdenken übersetzt. Und hat der Begriff des Querdenkers seit der Corona-Pandemie eine negative Konnotation. Ursprünglich ist das aber ein positiver Begriff gewesen. Und ich möchte ihn gerne auch positiv gebrauchen. Denn Querdenken heißt einfach auch um die Ecke denken. Es geht also um Kreativitätstechniken, die dazu beitragen, Probleme zu lösen. Im Gegensatz zum vertikalen Denken, wo das systematisch-logische Denken im Vordergrund steht. Warum ja und nein? Künstler haben das, was wir jetzt laterales Denken nennen wollen, oftmals instinktiv. Also laterales Denken hat auch viel mit Instinkt und Intuition zu tun. Das ist relativ gut verankert. Was Künstlern manchmal fehlt, das beobachte ich zumindest bei Kolleginnen und Kollegen, ist der Teil des vertikalen Denkens, dass ich also auch ein bisschen smart bin. Dass ich smart bin in meiner Art des Übens. Dass ich systematisch vorgehe und nicht alles nur instinktiv mache, sondern mich wirklich frage, okay, was ist mein technisches System, das ich mir bauen kann und auf das ich immer wieder zurückfallen kann, wenn mal was nicht funktioniert. Aber auch in der Karriereplanung, in der Zukunftsplanung einfach ein bisschen mehr System, ein bisschen mehr A plus B und dann habe ich eine logische Schlussfolgerung. Das könnte manchmal, nicht bei allen, aber bei einigen durchaus sinnvoll sein, das zu fördern. Dann sagt man immer, das ist ein Künstler, das ist ein Freigeist. Ja, meinetwegen. Aber ich glaube, als Künstler muss man smart sein, um wirklich eine nachhaltige Karriere aufbauen zu können. Juristen haben wieder mehr von diesem vertikalen Denken. Das liegt aber natürlich auch in der Struktur und im System der Rechtswissenschaft. Ja, einem System, was ja erstmal auf Erkenntnissen beruht, die danach fragen, was ist Recht? Und dann brauche ich ein System von Regeln, das ich ein bisschen durchdeklinieren kann. Und da fehlt dann eben diese laterale Ebene etwas. Und deswegen glaube ich, ist es Ja und Nein, weil beide Gruppen jeweils das lernen müssen, was ihnen fehlt. Und das ist bei den Künstlern eben das Vertikale und bei den Juristen das Laterale. Also um das nochmal zu synthetisieren, beim lateralen Denken geht es auch darum, Assoziationen herzustellen. Es geht um Kreativitätstechniken und da kommt dann sicherlich auch das Design Thinking so ein bisschen rein, denn das Design Thinking ist eine menschenzentrierte Methode, ein menschenzentrierter Prozess zur kreativen Problemlösung. Man geht also gemeinsam mit einem interdisziplinären Team, auch hier hat man wieder dieses Laterale, geht man durch einen Prozess, wo man am Anfang definiert, was ist eigentlich das Problem, was wir haben. Und dann immer in Rückkopplung mit den Menschen, für die dieses Produkt oder die Dienstleistung geschaffen werden soll, interagiert man, um herauszufinden, was sind diese Bedürfnisse, was sind deren Bedürfnisse. Und dann entwickelt man darauf aufbauend eine Lösung, um es jetzt mal ganz zusammengefasst zu sagen.
Ist laterales Denken dann ein wesentlicher Bestandteil dieser Design Thinking Methode, sagen wir mal?
Definitiv. Nicht nur im Denken und im Mindset, sondern wie gesagt auch in der Zusammenstellung der Teams. Also auch dort sieht man das Laterale. Und dass man von Anfang an klar macht, es gibt hier kein Entweder-Oder, es gibt kein Ja oder Nein, sondern wir versuchen, die für den Nutzer bestmögliche Lösung zu finden. Und da gibt es, wie gesagt, kein Schwarz und kein Weiß. Und das ist natürlich auch etwas, womit ich immer mal wieder konfrontiert bin, wenn mir die Leute sagen, ja, du musst dich doch jetzt mal entscheiden. Möchtest du Jurist sein oder möchtest du Sänger sein? Da sage ich, ich habe mich dazu entschieden, mich nicht zu entscheiden.
Das ist ja auch eine Entscheidung eben.
Genau. Und das ist für mich auch Ausdruck dieses lateralen Gedankens. Das habe ich natürlich so jetzt nicht bezeichnet. Ne? Das hat sich ja so ergeben und ich mache das, weil es sich gut anfühlt. Aber wenn man dem sozusagen einen Begriff, einen Stempel aufdrücken möchte, dann kann man das durchaus lateral nennen, definitiv.
Und findest du es, wenn du es mal versuchst, so objektiv wie möglich zu sehen, was sowieso nicht möglich ist, weil wer kann schon komplett objektiv sein, dass es in unserer, sagen wir mal, westlichen Welt an lateralem Denken anders gesagt, auch an einem gewissen holistischen Approach, eine ganzheitliche Sicht auf die Dinge in allen Ebenen, also Alltagsleben, zu Hause, eigene Gedankengänge, auch beruflich, dass es daran mangelt, dass wir zu sehr spätestens seit der Schule auf Spezialisierung hingebracht werden. Auf der anderen Seite, Spezialisierung ist ja auch diese Handwerkskunst. Also ist die Frage im menschlichen Leben, ob es Zeit gibt, 20 Handwerkskünste zu erlernen und sie dann sozusagen miteinander zu einem großen Ganzen zusammenwachsen zu lassen. Also findest du, es braucht mehr Holismus und siehst du gleichzeitig auch in zu viel Holismus die Kehrtseite der Medaille sozusagen?
Ja und nein. Sind wir überspezialisiert? Ja. Braucht es die Überspezialisierung auch irgendwie? Ja. Also, wie gesagt, als Patient möchte ich mich nicht von einem HNO-Arzt am offenen Herzen operieren lassen.
Ja, ja.
Also es braucht ja die Spezialisierung. Ich möchte mich auch nicht von einem Arbeitsrechtler beraten lassen, wenn es um meine Scheidung geht oder um mein Testament. Also es braucht die Spezialisierung. Das steht aber nicht der Erlernung des Handwerks entgegen, denn das Handwerk ist ja erstmal für die Spezialisierung, die ich innerhalb einer Disziplin habe, dasselbe. Also ob ich jetzt Erbrechtler bin oder Steuerrechtler oder Arbeitsrechtler, die juristische Methodik, das juristische Handwerkszeug ist dasselbe. Das ändert sich nicht, nur weil meine Spezialisierung eine andere ist. Denn die Arbeit mit dem Gesetz ist dieselbe. Wenn wir unbegrenzt leben würden, dann könnten wir auch unbegrenzt viele Handwerkskünste erlernen. Das tun wir nicht, aber ich glaube, dass wir trotzdem diesen Anspruch haben könnten, zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht nur eine Sache gelernt in meinem Leben, sondern 2, 3 oder 4. Und das müssen ja nicht immer sofort Dinge sein, die wir zum Beruf machen. Es kann ja auch sein, dass man sehr gut kocht. Das kann sein, dass man Hunde züchtet. Das kann sein, dass man gärtnert. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Das, was ich mit Holismus zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass man sich sein eigenes Ökosystem erschafft und Synergieeffekte herstellt durch das, was man tut. Ich sehe die Synergieeffekte, die die Musik und das Recht und der Businessgedanke für mich haben. Und das hilft natürlich dann letzten Endes auch den Leuten, denen ich diese Dienstleistung anbiete, weil ich eben nicht nur einen schmalen Blick auf meine Disziplin habe, sondern auch andere Dinge berücksichtigen kann. Wird es immer bei diesen drei Sachen bleiben? Ich hoffe nicht. Es kommen hoffentlich noch weitere dazu. Man muss sicherlich an einem gewissen Punkt dann entscheiden, wo lohnt es sich, nicht nur die 90% zu haben, sondern wirklich die 100% anzuvisieren. Das kann man sicherlich nicht in 100 verschiedenen Disziplinen machen.
Und es ist oft schwieriger, von 90 zu 100 zu kommen oder von 95 zu 100 als von 50 zu 60.
Absolut, du kannst.
Wissen wir auch als Musiker, ne?
Genau.
Je weiter man kommt, desto schwieriger wird es weiterzukommen.
Absolut, du kannst relativ schnell ein ganz gutes Grundniveau in vielen Dingen erreichen, mit Fleiß und Disziplin natürlich. Aber wenn du dann wirklich zur Spitze gehören möchtest, das ist dann sehr schwer und das nimmt viel Zeit in Anspruch und viel, viel Schweiß und Tränen.
Also du kannst dir vorstellen, zufrieden und erfüllt zu sein, wenn du in deinen ausgewählten Bereichen wirklich dich immer weiter an die 100 annäherst.
Das, was ich ja auch tue in gewisser Weise. Also ich hab die Breite in den Disziplinen, aber in der Disziplin selbst versuche ich schon auch mich zu spezialisieren. In der Musik zum Beispiel mache ich sehr, sehr viel Verdi. Das heißt, ich studiere dieses Repertoire, ich studiere den Stil und versuche das so zu perfektionieren, dass ich mir irgendwann sagen kann, okay, gut, du bist ein guter Verdi-Sänger.
Und dann auch deine Gesangstechnik ist ja wirklich ein Belcanto-Operntechnik, dass man dich auf Entfernung mit gleichbleibender Qualität hört.
Das ist nett, dass du das sagst. Vielen Dank. Also das ist zumindest mein Anspruch.
Ja, genau.
und daran arbeite ich.
Den du immer weiter verfolgst, ja.
Im Juristischen bin ich noch ein bisschen auf der Suche nach meiner Spezialisierung. Sicherlich gehört alles, was so cross-border, also grenzüberschreitend, rechtsvergleichend anbelangt, dazu. Das ist das, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. Sicherlich gehört auch das Immaterialgüterrecht dazu, also Urheberrecht, Markenrecht und all diese Geschichten. Aber auch hier bin ich im Moment immer noch ein bisschen am Experimentieren und am Entdecken und genieße das eigentlich auch und versuche jetzt mir nicht zu sagen, Christoph, du musst morgen dich hochspezialisiert haben in einem Rechtsgebiet, sondern ich gucke einfach mal, wo es mich hinführt.
Ich habe das Gefühl, dass dein Holismus-Ideal, nenne ich jetzt mal so, sich auch auf so einen Wunsch bezieht, in möglichst vielen Bereichen und Facetten des Lebens Erlebnisse zu haben und zu sammeln, also wirklich gelebt zu haben. Kann man das so sagen?
Absolut. Also ich möchte nicht irgendwann von dieser Welt gehen und mir sagen, ich habe nur eine Sache getan. Ich möchte von der Welt gehen und sagen, ich habe wirklich so viel mitgenommen, wie ich konnte. Denn, also wenn wir mal ehrlich sind, wir leben für uns und wir leben nicht für andere. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt. Denn selbst wenn ich Kinder habe und mir sage, ich tue jetzt alles dafür, dass diese Kinder groß werden, dass es ihnen gut geht, natürlich. Aber trotzdem ist es doch mein Leben und ich lebe für mein Leben. Ich trage Verantwortung für mein Leben. Und ich möchte eigentlich, dass wir aktiv durchs Leben gehen, zurückblicken irgendwann und nichts bereuen. So wie Edith Piaf das ja schon besungen hat. Sondern dass wir sagen, okay, ich habe es irgendwie ganz gut gemeistert und ich habe viel erfahren, ich habe viel entdeckt. Natürlich nicht alles, weil das ist unmöglich. Aber den Reichtum zumindest ein bisschen zu erfassen, den Reichtum, den das Leben, den Reichtum, den die Welt uns bietet, ein bisschen zu erfassen und zu erleben, das, finde ich, gehört einfach dazu. Und ja, und in dem Sinne sage ich mir, ich will einfach möglichst viel mitnehmen.
Das heißt, das ist für dich auch unterschwellig so der Reiz des Neuen oder einer neuen Herausforderung dabei.
Ja.
Ist das für dich wichtig, neue Herausforderungen, dich denen zu stellen und sie im besten Fall zu meistern oder sonst daraus was zu lernen?
Definitiv. Also Ehrgeiz ist sicherlich immer mit dabei. Wenn ich was mache, ich tue nichts, um es schlecht zu machen, denn dann bräuchte ich es nicht tun. Wenn ich etwas tue, dann muss das auch funktionieren. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal scheitere. Natürlich, das gehört auch dazu. Das gehört auch zum Erleben dazu. Aber der Anspruch ist, das muss funktionieren oder das sollte funktionieren.
Wir haben vorhin über neue Technologien gesprochen. Und auch in unseren Gesprächen merke ich, wie sehr dich das fasziniert. Also natürlich sowohl wegen ihrer Anwendung im juristischen Bereich, hatten wir schon erwähnt, als auch allgemein. Ist es vielleicht auch dieser Aspekt des Neuen, der dich so fasziniert bei den neuen Technologien?
Also
sie heißen ja neu.
Genau. Ja. Definitiv. Der Reiz des Neuen.
Des Unbekannten.
Des vielleicht? Unbekannten. Auch ein bisschen etwas zu entdecken, was noch nicht jeder versteht, das irgendwie für sich zu entschlüsseln und dann wieder mit anderen zu teilen. Also ne, nicht für sich das selber zu behalten, das Wissen, was man jetzt hat, sondern zu sagen, hey, guck mal, das ist doch cool und beschäftige dich doch mal damit, das könnte interessant sein. Da kommt auch wieder dieses Laterale mit rein, dass ich dann mich mit neuen Technologien befasse. Ich mache das jetzt nicht jeden Tag oder so, aber immer mal wieder punktuell. Und dann eben durch die verschiedenen Dinge, die ich tue, Assoziationen herstelle und mich frage, ja, okay, also wie könnte man das jetzt beispielsweise im künstlerischen Bereich anwenden? Oder was heißt das jetzt eigentlich für die juristische Arbeit? Was sind die Fragen, die wir stellen müssen oder die auf uns zukommen? Und das ist natürlich bei Dingen und Phänomenen, die noch nicht von Tausenden von Menschen untersucht wurden, deutlich interessanter. Meiner Meinung nach, und wenn wir jetzt mit neuen Technologien, künstliche Intelligenz, Blockchain, Quantum Computing, wenn wir diese Technologien beschreiben, dann bin ich der festen Überzeugung, die sind gekommen, um zu bleiben. Die werden nicht verschwinden. Und deswegen heißt das für uns, die wir ja noch jung sind und die das voll miterleben werden, wie das Einzug halten wird in die Mobilität, in die Pflege, in die Medizin, in die Energiesicherheit, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Dass wir eben keine Angst haben müssen vor neuen Technologien. Wir müssen auch keine Angst haben vor künstlicher Intelligenz, denn so etwas wie eine Super-KI gibt es noch nicht. Und es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass das in den nächsten Jahren kommt. Und selbst wenn sie irgendwann kommt, ja, dann ist sie ja da. Dann haben wir sie ja erschaffen. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten und gewappnet sein. Aber wir müssen uns doch jetzt noch nicht fragen, was wäre, wenn sie tatsächlich da ist. Wir müssen uns auseinandersetzen mit Dingen und versuchen, sie zu verstehen. Egal, wie alt wir sind. Und schon allein deshalb, weil die neuen Technologien gekommen sind, um zu bleiben, bin ich davon überzeugt, ist es doch interessant, sich damit auseinanderzusetzen und nicht Vogelstrauß zu machen und den Kopf in den Sand zu stecken.
Und wenn wir uns mit all unserer Menschlichkeit auch damit auseinandersetzen und eben lernen, wie wir sie am besten mit ihnen am besten umgehen können, das ist doch die beste Voraussetzung, dass sie uns nicht aus der Hand leiten.
Absolut.
Denke ich mal.
Denn uns Menschen kann niemand ersetzen und gleichzeitig machen wir Menschen so viele schreckliche Dinge, dass man sich manchmal wünschen sollte, es wäre doch toll, wenn man uns ersetzen würde. Um rationale Entscheidungen zu fällen beispielsweise. Das kann nämlich ein Computer sehr viel besser. Also, wie gesagt, es ist die Auseinandersetzung damit, die wichtig ist. Und auch der kritische Blick darauf. Wenn ich jetzt sage, die neuen Technologien sind gekommen, um zu bleiben, dann stehe ich zu der Aussage, bin ich davon überzeugt, dass alle Anwendungen, die damit verbunden sind, gekommen sind und so bleiben? Das glaube ich nicht. Also ob es Kryptowährungen zum Beispiel noch in 50 Jahren geben wird, das weiß ich nicht. Theoretisch kann man Bitcoin schürfen bis, ich glaube, 2140. Also auch die könnte im Zweifel uns auch noch überleben. Mhm. Ob es dafür noch Anwendungsfälle geben wird in 50 Jahren, keine Ahnung. Ob es für NFT noch Anwendungsfälle geben wird in 50 Jahren, weiß ich auch nicht. Und so gibt es viele andere Phänomene, bei denen man sich natürlich fragen kann, ja, ist das wirklich ein Anwendungsfall? Brauchen wir das? Und das ist der Moment, wo wir kritisch hinterfragen müssen. Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne. Es kommt etwas Neues und wir probieren einfach mal aus. Wir sind wie im Sandkasten und fangen mal an zu buddeln. Und dann ist es doch schön, so ein bisschen diese kindliche Neugier zu haben und nicht gleich hinterher zu rennen, wie die Eltern, die sagen, nö, das ist blöd und mach das nicht und das sieht hässlich aus und nein, das ist falsch, sondern mach erstmal. Solange niemand zu Schaden kommt, ist doch alles okay. Und wir müssen ein bisschen buddeln, ein bisschen rausfinden, was heißt das überhaupt. Es ist ja auch so abstrakt, ne? Es wird ja eigentlich erst konkret, wenn wir es mal anwenden, wenn wir uns selber damit auseinandersetzen. Vielleicht, wenn wir auch selber für uns einen Anwendungsfall schaffen. Also ich muss dann immer dran denken, gibt ja dieses schöne Anwendungsfall der DAO. Was ist eine DAO? Eine DAO ist eine dezentrale autonome Organisation. So, jetzt sind natürlich alle, die das hören, genauso schlau wie vorher. Im Grunde geht es darum, einen Anwendungsfall zu schaffen auf der Blockchain, also einem dezentralen System. Die Idee der Blockchain ist ja, ich möchte einen Dritten, einen Intermediär, nennt man den, möchte ich ausschalten. Einfaches Beispiel, wenn ich dir eine WhatsApp-Nachricht schreibe, dann wird, bevor diese Nachricht dir zugeht, die erstmal auf einem zentralen Server gespeichert. Es gibt also einen Dritten. Das ist alles schön und gut, solange das reibungslos funktioniert. Wenn jetzt aber, und das ist das Problem von Zentralität, von Zentralismus, wenn diese zentrale Instanz, dieser Server angegriffen wird und es zu einem Datenleak kommt, dann sind wir nicht mehr so glücklich. Bei Banken zum Beispiel, wenn ich dir 100 Franken überweise, dann werden die über eine Bank einen Dritten an dich weitergeleitet. Diese Bank nimmt dann zum Teil Gebühren und das will ich nicht. Und ich frage mich ja, warum soll ich denn Gebühren zahlen, wenn ich dir Geld überweise? Und das ist ja der Grundgedanke der Blockchain. Ich versuche das zu dezentralisieren. Das heißt, eine Transaktion wird nicht mehr über einen zentralen Server abgewickelt, sondern über die Computer der Netzwerkteilnehmer. Dadurch spare ich Kosten. erhöhe die Sicherheit und verschnellere natürlich den Prozess. Als Anwendungsfall für die Blockchain gibt es eben die DAO, dezentrale autonome Organisation, also eine rein digitale Organisation, die nicht mehr von einem Vorstand oder einem Manager geführt wird, wo also nicht mehr hierarchisch entschieden wird, was passiert innerhalb dieser Organisation, sondern es sind die Teilnehmer, es sind Algorithmen, die entscheiden. Und dadurch können natürlich Fehlentscheidungen vermieden werden oder reduziert werden. Es wird alles etwas demokratischer. Und wenn ich jetzt überlege, in der Kunst zum Beispiel, in der Musik, was könnte ein Anwendungsfall der DAO sein? Ein Anwendungsfall könnte sein, Agenturen weg und dafür die DAO. Denn Agenturen sind nichts anderes als überflüssige und kostenspielige Intermediäre. Die nehmen das Geld von Künstlern. Im Gegenzug dafür vermitteln sie dir Kontakte, vermitteln dir Vorsingen. Aber es wäre doch viel interessanter, wenn man auf der einen Seite die Künstler hätte und auf der anderen Seite die Opern und Konzerthäuser, die direkt in Kontakt treten mit den Künstlern über dieses dezentrale Netzwerk. Es würde Geld sparen, es würde schneller gehen, es wäre wahrscheinlich im Endeffekt auch alles fairer und transparenter, denn wenn Vorsingen ausgeschrieben werden, wenn Rollen gesucht werden, dann kann man sozusagen in diesem Pool von Sängern kann man dann fischen und dann muss man sich eben überlegen, was sind dann die Mechanismen, die dazu führen, dass einer den Zuschlag kriegt und der andere nicht, beziehungsweise das Vorsingen bekommt und der andere nicht. Das kann man über Voting-Systeme zum Beispiel machen. Aber das sind dann Gedanken, die mir eben kommen. Ob das jetzt tatsächlich ein Anwendungsfall wäre, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja ein interessantes Business-Model für jemanden. Aber was ich damit sagen möchte, ist, es gibt die neuen Technologien, die sind ja kein Selbstzweck. Wir müssen etwas daraus tun, daraus machen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und dann uns fragen, was heißt das für meine Disziplin? Und dann sind wir wieder beim Lateralen, beim Holistischen. Und so können wir Innovation generieren, so können wir als Menschheit uns weiterentwickeln und auch persönlich.
Ich denke, wenn es außer dir, lieber Christoph, auch noch andere Menschen gibt, die das auch so sehen und so konsequent auch umsetzen wollen, dann wird dem auch nichts im Wege stehen. Dann sind wir bestens dafür gewappnet. Ich merke, wie sehr dich diese Thematik doch fasziniert. Warum stehst du morgens auf?
Also ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, um zu teilen. Erfahrungen zu teilen, die ich mit meinen bescheidenen 32 Jahren habe. Wissen zu teilen, Neugier zu teilen, wenn das geht, neugierig zu machen. Und da zu sein, wenn andere das brauchen, wenn sie mich brauchen.
Wir haben ja vorher von Holismus in den Erlebnissen gesprochen, dass man das Leben, den Reichtum des Lebens erlebt. Ist das Teilen in dem Sinne auch ein Erleben?
Definitiv. Es kommt ja auch immer wieder was zurück und im besten Fall stellt sich ein Dialog ein, man kommt ins Gespräch. Wenn man immer nur alles für sich behält und denkt, ich verschaffe mir jetzt einen Informationsvorteil, dann kommt kein Austausch zustande. Dann kann man sich selber auch nicht weiterentwickeln. Man kann aber auch seine Ideen nicht weiterentwickeln. Und die Information, die man hat, die ist vergänglich. Mhm. Und deswegen einfach ja, teilen wollen, offen sein, Freude daran haben, auch was weiterzugeben. Mhm. Und ich fühle mich zwar immer mal wieder dann wie der Erklärbär, aber ja, bin auch irgendwie ich. Und ja, das macht Freude.
Deswegen ist es auch, wie du vorher gesagt hast, wichtig für sich zu leben, damit man auch quasi sein bestmögliches Ich der Welt geben kann. Ist es das, was du damit gemeint hattest? Lieber Christoph, du kennst die Schlussfrage unserer Interviews. Stell dir vor, eine gute Fee kommt dich besuchen und sagt dir, Christoph, du hast einen Wunsch frei. Was wäre dieser?
Dass meine Familie gesund bleibt, mein Opa, meine Eltern, mein Bruder, seine Frau und mein kleiner Neffe, dass, ja, dass alle gesund sind und glücklich.
Ein sehr schöner Wunsch. Lieber Christoph, vielen Dank für dieses sehr schöne und tiefgehende Gespräch.
Vielen
es
Dank,
war mir eine Ehre, mit dir diese zwei Podcast-Staffeln zu machen, und ich bin gespannt auf die nächsten zwei.
Ich auch.
Wie weiß, wie viele es noch geben wird.
Ja, das sehen wir dann.
Das werden wir sehen, genau.
Ganz herzlichen Dank für deine Fragen, war sehr interessant, und jetzt geht's erstmal in die Sommerpause.
Genau.
Bis bald.
Wunderbar.
Danke dir, ciao.
Das war Let's Talk Why. Der Podcast von und mit Christoph Engel und Alessandro Limentani. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.